Herzlich willkommen beim Podcast vom Beratungsforum Jugend stärken. In dieser Podcast-Reihe werden schwierige Lebenslagen und notwendige Unterstützungsstrukturen für junge Menschen im Übergang ins Erwachsenenleben beleuchtet.
Mein Name ist Stefanie Lander. Ja, hallo. Heute spreche ich mit Marita Oeming-Schill.
Ja, guten Tag, Frau Lander.
Frau Oeming-Schill, unser Thema ist Jugend stärken in Krisenzeiten durch die Jugendnotmail. Sie sind Sozialarbeiterin, kommen aus den Bereichen Adoptionsberatung, Umgangspflegschaft, Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen und Sie engagieren sich sehr bei der Jugendnotmail. Wie kann ich mir das vorstellen, wie die Form der Beratung bei der Jugendnotmail abläuft?
Ja, also die Jugendlichen haben bei uns eine geschützte Plattform, auf der sie ihre Not beschreiben können per E-Mail. Die Jugendlichen sind anonym mit einem Nickname. Wir BeraterInnen sind ebenfalls anonym. Und die BeraterInnen suchen sich dann anhand der Posteingänge eine Beratung, eine Anfrage aus und beantworten die. Das heißt, die Jugendlichen haben dann sofort eine Beraterin, die dann auch bleibt. Es sei denn, im Laufe der Beratung stellt sich heraus, dass es nicht gut funktioniert, dass jemand vielleicht doch zu einem Mann wechseln möchte oder zu einer Frau, wenn es vorher bei einem Mann gestartet ist, sodass wir in Kontakt sind und anonym per E-Mail im Abstand von vielleicht 2 bis 3 Tagen antworten.
Das heißt, es ist auch ein längerer Prozess, den Sie in der Begleitung auch leisten?
Ja, das ist ein längerer Prozess, den wir moderieren. Natürlich können die Jugendlichen auch jederzeit den Prozess beenden. Im Idealfall gibt es wirklich einen Abschluss, dass nochmal zum Schluss, vielleicht nach 3, 4 Monaten, gut zusammengefasst wird, was in der Beratung erreicht wurde. Vorher werden ja auch die Ziele abgefragt, die die Jugendlichen haben. Viele starten eventuell mit mehreren Problemen gleichzeitig und wir versuchen da erstmal eine Prioritätenliste zu setzen, um herauszufinden, was belastet die Jugendlichen jetzt konkret am meisten. Und dann arbeitet man im besten Fall das nacheinander ab, lösungsorientiert, dann auch immer mit systemischen Fragen. Also wir wollen auch immer wissen, in welchem Kontext leben die Jugendlichen. Gibt es Familie, die unterstützen könnte, weitere Verwandtschaft, Freundschaften, SchulsozialarbeiterInnen, TherapeutInnen im Hintergrund. Also wir versuchen aus dieser manchmal recht isoliert dargestellten Notsituation herauszufinden, in welchem Kontext die Jugendlichen sich bewegen und wo können wir da unterstützen Richtung Face-to-Face-Beratung, die Jugendlichen ermutigen, dann vor Ort sich mehr Unterstützung zu suchen, ne? Weil das kann die Online-Beratung gar nicht leisten, dass wir die Jugendlichen sozusagen an die Hand nehmen und mit ihnen Wege, einzelne Schritte tun. Wäre natürlich toll, wenn das jemand in Persona machen könnte.
Das heißt, Sie sind sozusagen das Eingangstor, so stelle ich mir das vor. Und bei Ihnen tauchen dann sicher sehr viele unterschiedliche Themen auch auf. Was sind so Themen, mit denen sich junge Menschen heute an die Jugendnotmail richten? Und gibt es eine Veränderung und wenn ja, welche?
Ja, es gibt natürlich eine Veränderung. Als Jugendnotmail 2001 gestartet ist, gab es ja Schulprobleme, Liebeskummer, auch depressive Gedanken, auch suizidale Gedanken. Aber mit der Entwicklung des Internets haben natürlich die Themen auch zugenommen, ne? Corona war nochmal so ein Einschnitt und wir haben viel sexuelle Verunsicherung, dass Jugendliche auf dem Weg ihrer Entwicklung unsicher sind, ob sie in dem Geschlecht, das ihnen ja Geburtsurkunde zugewiesen wurde, so angekommen sind und Fragen haben, die sie offensichtlich mit niemand anderem so thematisieren können. Und da sind wir schon ein niedrigschwelliges Angebot. Man muss bei uns keine Formulare ausfüllen. Man sucht sich ein Pseudonym aus und kann gleich loslegen und bekommt halt eine Antwort und eine Unterstützung in der Auseinandersetzung. Also uns ist wichtig, dass die Jugendlichen selbst für sich eine Lösung finden. Und wir wollen, wenn es geht, keine Ratschläge erteilen. Unterstützen allerdings, wenn es darum geht, vor Ort zu recherchieren. Also wenn jemand jetzt gerade im sexuellen Bereich Fragen hat, versuchen wir an die nächste Pro-Familia-Beratungsstelle anzudocken, überhaupt den Weg zu öffnen und den Blick dahin zu leiten, dass es vor Ort vielleicht doch Beratungsstellen gibt, die auch erstmal Anlaufstelle sind. Manche arbeiten auch eingangs anonym, wo man noch nicht die Daten bekannt geben muss und bis hin zur Therapie, wo dann irgendwann natürlich die Krankenkasse als Kostenträger informiert werden muss und dann auch die Eltern. Also auch da versuchen wir, die Jugendlichen über konkrete Schritte aufzuklären und Mut zu machen, dass auch wenn es ihnen hilft, wirklich eine Diagnostik einzuholen von Fachleuten, das können wir in der Online-Beratung gar nicht leisten.
Und was dann so der Unterschied zu dem, was eine Beratung vor Ort, eine Anlaufstelle vor Ort denn als Bedeutung hätte?
Ja, also was wir leisten können, ist erstmal die Jugendlichen so anzunehmen mit ihrem Problem, wie sie es uns schildern, sie ernst zu nehmen, ihnen zurückzumelden, wie toll das auch ist, dass sie überhaupt diese Krise für sich als solche entdeckt haben und identifiziert haben und den Schritt gegangen sind, sich Hilfe zu holen. Und ja, dann haben wir Absprachen miteinander. Wir versuchen mit den Jugendlichen eine Lösung passgenau für sie zu finden. Bei manchen gelingt es, bei manchen nicht, aber dann ist es wenigstens der Effekt gewesen, dass die Jugendlichen sich erstmal mitteilen konnten, eine Rückmeldung bekommen haben, ein Austauschangebot erhalten haben und vielleicht manche kommen dann nach 3 Monaten wieder, weil sie dann erst so weit sind, wirklich näher, stärker in die Beratung mit einzusteigen und mitzuwirken. Und wir sind auf jeden Fall für die Jugendlichen da und wollen ihnen ja so mehr zur Selbstermächtigung verhelfen, dass sie ihr Problem erkennen, ihr Problem in kleinen Schritten versuchen zu lösen, sich selbst Aufgaben zu stellen, kleine Ziele zu setzen, auch Veränderungen zu besprechen, wenn es darum geht, einen Schulwechsel einzuleiten, also auch sich von Beziehungen zu lösen, die einem nicht gut tun oder toxische Beziehungen zu identifizieren, Ressourcen zu identifizieren, also was hat mir bisher geholfen, die Krisen, die ich schon hatte, zu überstehen und gut zu überstehen, wie bin ich aus den dunklen Gedanken wieder rausgekommen, darauf wieder zurückzugreifen und den Jugendlichen zu verdeutlichen. Bei manchen ist es das Schreiben, also gibt Jugendliche, die schreiben Tagebuch, andere haben Sport gemacht und das aber vielleicht eine Weile ausgesetzt und fangen damit wieder an oder Musik hören, Musik machen, Gedichte schreiben, Freunde treffen, also viele Möglichkeiten. Auch eine gute Familie kann eine Ressource sein, wenn ich mir bewusst mache, dass die Familie, die ich eigentlich nicht in meinem Thema haben möchte, dann doch letztendlich zur Unterstützung bereit ist, wenn ich mich da öffne. Also das sind alles Erfahrungen, die Jugendliche mit uns in der Beratung machen, dass wir helfen, einen Brief zu schreiben, zum Beispiel, wenn jemand nicht genau weiß, wie er sich da öffnen soll, zum Beispiel einer Therapeutin gegenüber oder in der Schule, SchulsozialarbeiterInnen gegenüber. Also ist oft der Einstieg, wie mache ich einen Termin aus, wie formuliere ich die E-Mail, um da auch Gehör zu finden, traue ich mich, weil es dann eben nicht mehr anonym ist, ja, sondern dann stehe ich da mit meinem Namen und das ist so der nächste Schritt. Also die Hürde versuchen wir mit den Jugendlichen aus der Anonymität heraus zu begleiten, dass sie sich dann trauen, vor Ort sich Hilfe zu holen.
Vielen Dank, Frau Oeming-Schill, für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Diese Podcast-Reihe ist im Beratungsforum Jugend stärken, Brücken in die Eigenständigkeit entstanden. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.